Erinnern Sie sich noch an Ihren Physik- oder Chemieunterricht? Also ich muss da sofort an ein bestimmtes Experiment denken. Wir sollten eine Kartoffelbatterie bauen.
Ja, der Klassiker.
Genau, also Drähte in eine Kartoffel, um eine kleine LED zum Leuchten zu bringen. Bei allen anderen hat es irgendwie geklappt, nur bei mir nicht. Was habe ich damals gelernt? Nicht, wie eine galvanische Zelle funktioniert, sondern nur, ich bin anscheinend schlecht in Physik.
Das ist natürlich frustrierend.
Total. Das Experiment war für mich kein Moment der Entdeckung, sondern eher das Befolgen eines Kochrezepts, bei dem der Kuchen am Ende nicht mal aufgegangen ist. Und genau um dieses Gefühl, um diese Rolle von Experimenten im Unterricht geht es heute.
Ja, ein wirklich zentrales Thema.
Wir haben uns dafür einen wirklich faszinierenden Artikel von Fabian Bernstein und Thomas Wilhelm angeschaut. Und der stellt eine Idee, die wir wohl alle im Kopf haben, ziemlich radikal auf den Kopf.
Das kann man so sagen.
Die zentrale These, die wir uns gemeinsam anschauen, lautet nämlich, die ständige Forderung, Experimente müssten authentisch sein, also echter Forschung ähneln, ist nicht nur unrealistisch,
sondern sogar hinderlich.
Genau, hinderlich für gutes Lernen. Wir wollen heute herausfinden, warum das so ist und welche spannenden Alternativen es gibt, die vielleicht meine Kartoffel zum Leuchten gebracht hätten.
Bevor wir diese These aber richtig sezieren, sollten wir uns vielleicht noch einmal klar machen, was für einen riesigen Stellenwert das Experiment im Unterricht überhaupt hat. Es ist wirklich keine Übertreibung, wenn der Artikel es als das Herzstück des naturwissenschaftlichen Unterrichts bezeichnet.
Absolut. Das ist der Ort, an dem Wissenschaft passieren und greifbar werden soll. Und das ist nicht nur so ein Gefühl. Die Autoren zitieren ja das Standardwerk der Physikdidaktik, wo es als grundlegende Erkenntnisquelle beschrieben wird.
Richtig.
Und jetzt kommt eine Zahl, die mich wirklich umgehauen hat. Eine groß angelegte Videostudie von Tesch und Deut hat gezeigt, dass rund 2/3 der gesamten Unterrichtszeit.
2/3?
Ja, der überwiegende Teil der Zeit im Physikunterricht hängt irgendwie mit experimentellen Aktivitäten zusammen.
Das muss man sich mal vorstellen. Das ist die absolute Hauptbeschäftigung und diese Bedeutung geht ja weit über die reine Schule hinaus.
Inwiefern?
Naja, für Einrichtungen wie Schülerlabore oder Science Center ist das Experimentieren ja geradezu konstitutiv.
Ah, Sie definieren sich darüber.
Genau. Der Artikel nennt das Technoseum als Beispiel, wo die gesamten Schülerworkshops um Experimente herum aufgebaut sind. Das ist da nicht nur ein nettes Beiwerk, sondern der Kern der ganzen Lernarchitektur.
Okay. Also 2/3 der Zeit. Und gleichzeitig, das wissen wir ja auch, zeigen Studien immer wieder, dass der Lernerfolg oft ausbleibt. Das ist doch ein gewaltiger Widerspruch. Warum halten wir dann so hartnäckig daran fest?
Das ist genau die Kernfrage. Und die Antwort liegt in den enormen Erwartungen, die wir an das Experiment knüpfen. Es soll ja alles auf einmal.
Das Verständnis vertiefen, Interesse wecken.
Und vor allem dieses Gefühl für die echte Wissenschaft vermitteln. Und genau hier, bei diesem Anspruch, echte Wissenschaft abzubilden, da klafft eine riesige Lücke zur Wirklichkeit.
Und der Artikel legt das ja auf 2 Ebenen offen, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja, genau.
Da ist zum einen die ernüchternde Empirie, also Studien, die immer wieder zeigen, nur weil man ein Experiment macht, wird das Verständnis nicht automatisch besser.
Richtig. Oder die Motivation. Manchmal ist das Gegenteil der Fall, wie bei Ihrer Kartoffelbatterie.
Leider ja. Und die zweite Ebene?
Die zweite ist eine ganz praktische. Denken Sie mal an moderne Forschung. CERN mit seinen riesigen Teilchenbeschleunigern oder LIGO, das Gravitationswellen misst.
Okay.
Das ist so unfassbar komplex und teuer. Die Idee, das auch nur ansatzweise im Klassenzimmer nachstellen zu können, ist schlicht absurd. Es geht prinzipiell gar nicht.
Wir jagen also einem Ideal nach, das sowieso unerreichbar ist.
Genau. Und das führt zu der Grundfrage, die der Artikel aufwirft. Welchem Zweck dienen Bildungsexperimente eigentlich, wenn sie so fundamental anders sind als Forschungsexperimente?
Das eine sucht neues Wissen, das andere ist ein Lernwerkzeug.
Exakt. Und genau an diesem Punkt kommt dieses eine wichtige Schlagwort ins Spiel, das die ganze Debatte prägt. Authentizität.
Okay, packen wir den Begriff mal aus.
Es ist die Idee, dass schulische Experimente die Praktiken, die Prozesse und die Denkweisen der wissenschaftlichen Forschung möglichst genau widerspiegeln sollen.
Man will quasi kleine Forscherinnen und Forscher im Klassenzimmer haben.
So die Vorstellung, ja. Der Gedanke dahinter ist ja gut. Man will ihnen als Lernenden einen echten, unverfälschten Zugang zur Wissenschaft verschaffen.
Und dafür gibt es ja auch prominente Vertreter?
Absolut. Die Autoren nennen zum Beispiel Chin und Malhotra. Die haben die Schulpraxis mit echter Forschung verglichen und ihr Fazit war?
Niederschmetternd.
Was kam dabei raus? Sie müssen sich viel stärker an der echten Forschung orientieren, um authentischer zu werden.
Aber da gibt es doch sicher auch Widerspruch, oder? Ich kann mir vorstellen, dass viele Lehrkräfte da sagen, Moment mal, mein Job ist doch ein anderer.
Absolut. Und diese Kritik führt der Artikel auch an. Da wird zum Beispiel Rainer Müller zitiert, der sagt, diese Forderung nach Authentizität sei eine historisch gewachsene Norm.
Aber eben nicht wirklich begründet.
Genau. Weder sachlogisch noch lernpsychologisch. Es ist ein Ideal, dem man hinterherläuft, ohne zu fragen, ob es überhaupt sinnvoll ist. Andere, wie Webersen und Riese, fragen noch grundsätzlicher, ob das überhaupt gehen kann.
Und genau hier setzt die zentrale Argumentation des Artikels an. Die Autoren sagen ja nicht nur, es ist schwierig, authentisch zu sein, sondern die Jagd danach ist eine Illusion, die dem Lernen sogar schadet.
Das ist der entscheidende Punkt.
Das ist eine starke Behauptung. Wie begründen Sie das?
Sie führen im Wesentlichen drei Kernargumente an. Das erste ist die sogenannte didaktische Reduktion.
Ein etwas sperriger Begriff.
Ja, aber die Idee dahinter ist ganz einfach. Es ist die Notwendigkeit, komplizierte Zusammenhänge für den Unterricht so zu vereinfachen, dass sie überhaupt verstanden werden können. Ein Lehrexperiment muss radikal vereinfacht sein, um in einem Klassenzimmer überhaupt handhabbar zu sein.
Klar, mit begrenzter Zeit und Mitteln.
Richtig. Im Artikel wird Peter Hering zitiert, der sagt, dass von komplexen Experimenten oft nur eine oberflächliche Darstellung des grundlegenden Prinzips übrig bleibt.
Okay.
Aber, und das ist der Punkt, das ist kein Mangel, sondern eine Notwendigkeit, die aus der Logik des Lehrens und Lernens folgt.
Das erinnert mich an eine Landkarte. Da lässt man ja auch bewusst Details weg, um das Wichtige hervorzuheben. Niemand würde die Karte kritisieren, weil sie nicht authentisch ist.
Das ist eine perfekte Analogie. Die Karte ist nützlich, weil sie reduziert ist.
Aber ich muss da trotzdem kurz einhaken. Klingt didaktische Reduktion nicht auch ein bisschen nach Verdummung? Wo ist da die Grenze?
Das ist eine absolut berechtigte Frage und eine der größten Herausforderungen. Die Grenze verläuft dort, wo die Reduktion den Kern des Konzepts verfälscht.
Okay.
Aber die Forderung nach Authentizität ignoriert diese Abwägung komplett. Und das führt uns direkt zum zweiten Argument.
Den unterschiedlichen Zielen.
Genau. Forschung will neues, bisher unbekanntes Wissen schaffen.
Erkenntnisgewinn. Richtig. Bildung hingegen will bekannte Konzepte vermitteln, Lernprozesse anstoßen. Ein Bildungsexperiment daran zu messen, ob es echte Forschung abbildet, verkennt also seinen eigentlichen Zweck.
Es ist, als würde man einen Hammer dafür kritisieren, dass er keine gute Säge ist.
Exakt.
Und das bringt uns zum dritten Kernargument. Die unterschiedlichen Prozesse.
Wie meinen Sie das?
Forschung ist von Natur aus offen, unsicher, iterativ. Man weiß oft nicht, was rauskommt. Man scheitert. Man fängt von vorne an. Ein chaotischer Prozess.
Und Unterricht?
Der ist zeitlich begrenzt und muss auf ein planbares Ergebnis hinführen. Er braucht Struktur. Man kann nicht 30 Schüler ins Chaos entlassen und hoffen, dass am Ende alle das Ohmsche Gesetz verstanden haben.
Wenn ich das mal für mich zusammenfasse, die Vereinfachung ist notwendig, die Ziele sind grundverschieden und die Prozesse sind unvereinbar.
Genau das ist die Pointe.
Dann ist die ganze Jagd nach Authentizität ja von Anfang an eine Schnitzeljagd ohne Schatz gewesen.
Ja, die Forderung ist unproduktiv. Sie lässt Bildungsexperimente immer defizitär erscheinen als nicht wirklich wissenschaftlich.
Und das verstellt den Blick auf ihre eigentliche Stärke.
Ihre eigentliche Stärke. Sie sind keine Forschung. Und genau darin liegt ihr riesiges Potenzial.
Und was tritt an die Stelle, wenn wir diese Forderung loslassen? Was ist die Alternative?
Der Artikel schlägt hier einen wunderbaren Begriff vor. Die didaktische Inszenierung.
Inszenierung? Das gefällt mir.
Das ist der Schlüssel. Wenn wir aufhören, das Experiment als Abbild zu sehen, können wir anfangen, es als Bühne für Lernprozesse zu gestalten.
Es klingt nach Theater, nach Gestaltung, nach einer bewussten Absicht. Es nimmt den Druck, eine schlechte Kopie sein zu müssen.
Und gibt ihm die Freiheit, ein gutes Stück Lehre zu sein. Exakt. Ein Bildungsexperiment darf und soll bewusst inszeniert, ästhetisch gestaltet und in eine Erzählung eingebettet werden.
Um emotionale Zugänge zu schaffen.
Ja.
Echte Forschung muss nicht schön sein, sie muss funktionieren. Ein Bildungsexperiment, das Lernende erreichen will, darf und sollte es aber sein.
Es geht also nicht darum, Unbekanntes zu entdecken,
sondern darum, bekannte Sachverhalte so zu inszenieren, dass zentrale Konzepte plötzlich erfahrbar werden.
Und man kann dann sogar noch einen Schritt weiter gehen, oder? Man kann das Experiment selbst zum Gegenstand der Reflexion machen.
Ein entscheidender Punkt.
Also danach darüber sprechen, warum ist dieser Aufbau genau so? Welche Vereinfachungen haben wir vorgenommen? Ja, man verlagert den Fokus von der Imitation auf die Reflexion. Das ist ein viel anspruchsvollerer und letztlich auch authentischerer Einblick in die Wissenschaft.
Und der Artikel bleibt ja nicht in der Theorie, sondern wird sehr konkret mit diesem Projekt am Technoseum.
Dem Augmented Reality auf Projektionssystem.
Klingt erstmal technisch, aber die Idee dahinter ist genial einfach.
Absolut. Stellen Sie es sich so vor. Sie haben einen realen Versuchsaufbau, auf einem Tisch. Ein Magnet, eine Spule, was auch immer.
Okay.
Und ein Projektor wirft nun digitale Zusatzinformationen, Grafiken oder Animationen direkt auf dieses Experiment. Das Physische und das Digitale verschmelzen.
Und die Autoren betonen, dass sie dabei ganz bewusst pragmatisch vorgegangen sind. Nach dem KISS-Prinzip.
Keep it simple, stupid, genau. Es geht nicht um eine verspielte VR-Brille, die nach dem dritten Nutzer kaputt ist. Es muss in einem Museum robust und intuitiv sein.
Und was ist jetzt die didaktische Pointe? Was kann dieses System, was ein normales Experiment nicht kann?
Es überwindet eine entscheidende Grenze. Die Beschränkung auf das, was wir direkt mit unseren Sinnen wahrnehmen können.
Sie meinen abstrakte Konzepte?
Genau. Magnetfelder, elektrische Felder, Wellenfunktionen. All das ist für uns ja unsichtbar. Mit dieser Technologie aber nicht mehr.
Können Sie dafür ein konkretes Beispiel geben?
Stellen Sie sich vor, Sie haben einen einfachen Magneten auf dem Tisch. Ziemlich langweilig. Aber in dem Moment, wo das System angeht, wusch! Projiziert es die unsichtbaren Magnetfeldlinien als dynamische leuchtende Linien direkt in den Raum um den Magneten.
Man sieht das Feld.
Man sieht das Feld. Man kann den Magneten bewegen und zusehen, wie sich das Feld in Echtzeit verändert. Oder bei Quantenexperimenten. Das System blendet live die sich aufbauende Wahrscheinlichkeitsverteilung als Grafik ein. Das Abstrakte wird beobachtbar.
Das muss ja auch die Frustration massiv reduzieren. Wenn ich an meine Kartoffel denke, wenn mir ein System da angezeigt hätte, hey, der Kontakt hier ist lose.
Dann hätten Sie etwas gelernt, anstatt nur frustriert zu sein.
Genau.
Das ist ein weiterer Vorteil. Man kann kontextabhängige Hinweise einblenden. Das ermöglicht den Lernenden, viel selbstständiger zu arbeiten. Und man kann durch Gamification und Storytelling die Motivation steigern.
Es wird von einem Kochrezept zu einer interaktiven Entdeckungsreise.
Richtig.
Das Experiment wird also zu einem Ort, an dem die unsichtbare Theorie und die sichtbare Beobachtung direkt zusammenfallen.
Der vermeintliche Mangel an Authentizität wird in einen riesigen didaktischen Mehrwert verwandelt. Man schafft eine völlig neue, didaktisch überlegene Lernumgebung.
Und das ist ja der paradoxe Punkt, den der Artikel macht.
Ja, der vielleicht genialste, indem diese AR-Experimente gar nicht erst so tun, als wären sie echte Forschung, leisten sie einen viel besseren Beitrag zum Wissenschaftsverständnis.
Sie müssen sich nicht verstellen.
Genau. Der Artikel hat dafür ein wunderbares Wortungetüm. Authentizitätsillusionsdemaskierung.
Wow, was für ein Wort. Aber es trifft den Nagel auf den Kopf. Man ist ehrlich zum Lernenden.
Man sagt, schau, das hier ist keine echte Forschung, das ist eine speziell für dich gebaute Bühne. Ein Werkzeug, das dir helfen soll, eine komplexe Idee zu verstehen.
Und das ist eine ehrliche und viel produktivere Herangehensweise.
Absolut.
Fassen wir das also noch einmal zusammen. Die zentrale Botschaft ist wirklich ein klares Plädoyer für einen Paradigmenwechsel.
Mhm.
Weg von dieser unerreichbaren und, wie wir gesehen haben, unproduktiven Idee, Forschung im Kleinen nachbauen zu wollen.
Hin zur Anerkennung und zur bewussten Gestaltung von Experimenten als das, was sie im Kern sind. Eigenständige, kraftvolle und, wie der Artikel es nennt, didaktisch authentische Lernumgebungen.
Nicht authentisch, weil sie Forschung imitieren?
Sondern weil sie sich authentisch an den Zielen und Bedürfnissen der Lernenden orientieren. Ihr Wert liegt nicht in der Imitation, sondern in der meisterhaften Inszenierung von Wissen.
Diese Idee der Inszenierung und wie Augmented Reality dabei helfen kann, abstrakte wissenschaftliche Konzepte erlebbar zu machen, die hat mich nicht losgelassen.
Mhm.
Das wirft eine wirklich spannende Frage auf, über die Sie vielleicht noch ein wenig nachdenken möchten.
Wenn diese Technologie die konzeptuelle Welt und die physische Welt so wirkungsvoll verschmelzen kann, wo ließe sich dieses Prinzip denn noch anwenden?
Eine gute Frage.
Welche anderen abstrakten Ideen vielleicht aus der Geschichte, wie Handelsrouten oder Truppenbewegungen, aus der Literatur oder sogar aus der reinen Mathematik, könnten auf eine ähnliche, didaktisch inszenierte Weise plötzlich greifbar und erforschbar gemacht werden?